Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Forschende aus Hamburg haben herausgefunden, warum das wichtigste Malaria-Medikament Artemisinin zunehmend seine Wirkung verliert. Sie fanden heraus, dass in resistenten Malaria-Erregern ein bestimmtes Protein mutiert war. Dadurch nahmen die Parasitenzellen weniger Hämoglobin auf. Artemisinin wirkt aber erst dann tödlich auf die Malaria-Erreger, wenn die den Blutfarbstoff abbauen. Nehmen sie zu wenig Hämoglobin auf, ist die Wirkung des Medikaments abgeschwächt. Allerdings brauchen die Parasiten Hämoglobin auch als Nahrung. Mit weniger vermehren sie sich langsamer. Die Forschenden vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin schlagen deshalb im Fachmagazin Science vor, bei der Malaria-Behandlung ein Begleitmedikament einzusetzen, das anders wirkt als Artemisinin. Der Gedanke dahinter, sollte ein Erreger gegen Artemisinin resistent sein, wäre er durch den Mangel an Hämoglobin so geschwächt, dass das zweite Medikament ihn töten könnte. Im 10. Jahrhundert haben Wikinger Grönland besiedelt und von dort ein blühendes Geschäft mit Elfenbein gestartet. Dafür nahmen sie die Stoßzähne von Walrossen, die sie dort jagen konnten. Dieser Elfenbeinhandel hat möglicherweise aber auch das Ende dieser Kultur im 15. Jahrhundert bedeutet. Das schreibt ein Forschungsteam aus Norwegen und England jetzt in einem Fachmagazin. Für hunderte von Jahren kam alles Elfenbein, das in Europa gehandelt wurde, von Walrossen. Die Studie zeigt, dass die Tiere, von denen es kam, aber immer kleiner wurden und die Menschen in Grönland für die Jagd immer weiter nach Norden ziehen mussten. Sie hatten die Walrossbestände ausgebeutet. Gleichzeitig verlor das Elfenbein an Wert, als im 13. Jahrhundert Elefantenelfenbein nach Europa kam und den Markt überschwemmte. Das Forschungsteam schließt daraus, dass das den Wikingern damals die Existenzgrundlage nahm. Es gibt aber auch noch andere Theorien, warum die Siedlungen in Grönland nicht überlebt haben. Schlechte Anbaumethoden in der Landwirtschaft, die Pest und die kleine Eiszeit, die es im 14. Jahrhundert gab, als über eine längere Zeit die Temperaturen fielen. Wetter ist was anderes als Klima. Und nein, vom aktuellen Wetter kann man nicht auf den Klimawandel schließen. Daran erinnern uns Klimaforschende immer wieder. Regional stimmt das auch. Ein einzelner Kälteeinbruch in den Alpen etwa widerspricht dem Klimawandel genauso wenig, wie eine regionale Hitzewelle ihn bestätigt. Global gesehen ist das aber anders, schreiben Forscher der ETH Zürich jetzt im Fachmagazin Nature Climate Change. Sie haben die globalen Tagesmittelwerte von 1950 bis 1980 mit denen der letzten 10 Jahre verglichen. Da ist der Trend deutlich, die Temperaturen gehen hoch. Diese globale Betrachtung ist wichtig, schreiben die Forscher. Die Tagesmitteltemperaturen, die lokal gemessen werden, können stark schwanken. Bei den rechnerisch ermittelten Tagesmittelwerten auf der gesamten Erde ist das nicht der Fall. Beobachtet man das Wettergeschehen global, ist die Erderwärmung also durchaus erkennbar. Im Netz sind neue Dokumente der ehemaligen Analysefirma Cambridge Analytica aufgetaucht. Auf Twitter werden zum Beispiel E-Mails, Projektpläne, Studien und Verhandlungsprotokolle veröffentlicht, die von der ehemaligen Mitarbeiterin Brittany Kaiser stammen sollen. Kaiser sagte dem britischen Guardian, sie befürchte, dass die demokratischen Wahlsysteme leicht missbraucht werden könnten, auch die US-Wahl im November. Der Skandal um Cambridge Analytica sei Teil einer weltweiten Operation zur Manipulation der Bevölkerung. Daran seien Regierungen, Geheimdienste und Unternehmen beteiligt. Cambridge Analytica hatte vor der US-Wahl 2016 illegal Facebook-Daten benutzt, um Wähler zu beeinflussen. Im Zuge des Skandals meldete das Unternehmen im Mai 2018 Konkurs an. Die Menschen hinter den Veröffentlichungen sagen aber jetzt, dass es noch viele ähnliche Firmen zum Teil mit denselben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Dem Guardian zufolge sollen insgesamt rund 100.000 Dokumente veröffentlicht werden, die 68 Länder betreffen. Dossiers gibt es bisher zu Brasilien, Kenia, Malaysia, dem Iran und zu John Bolton, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Wenn der Winter so richtig grau war, freuen wir uns, wenn der Frühling so früh wie möglich anfängt und die Blumen wieder blühen. Für den Boden ist das allerdings schlecht. Den Grund erklärt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances. Durch den Klimawandel treiben Bäume und Pflanzen mittlerweile deutlich früher aus als früher. Die Zeitspanne, in der sie wachsen, wird also länger. Und dafür brauchen sie Wasser. Allerdings verlieren Bäume das meiste Wasser, das sie aus dem Boden aufnehmen, wieder über ihre Blätter. Die Untersuchung zeigt, dass dieser Wasserverlust nicht dort durch Regen oder ähnliche Effekte kompensiert wird, wo er entsteht. Deshalb trocknen die Böden aus. Die Forschenden haben Satellitendaten der nördlichen Hemisphäre ausgewertet und Klimamodellrechnungen einbezogen. Demnach bleibt das Wasserdefizit im Boden bis in den Sommer bestehen. Und die Trockenheit verstärkt sich selbst. Wenn es heiß ist, verdunstet viel Wasser aus dem Boden. Das hat einen kühlenden Effekt. Wenn aber weniger Wasser im Boden ist, fällt auch dieser Kühleffekt geringer aus. Die Folge sind mehr und heftigere Hitzewellen. Nicht nur exotische Reptilien sind gefährdet, sondern auch die meisten Nutztierrassen in Deutschland. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat mitgeteilt, dass 54 von 77 der einheimischen Pferde, Rinder, Schweine, Schaf- und Ziegenrassen auf der roten Liste stehen. Immerhin eine weniger als vor 2 Jahren, aber immer noch gut 2/3. Besonders betroffen sind Rinder. Bei Schafen und Ziegen hat sich die Situation dagegen etwas verbessert. Vor allem der Bestand des Rhön-Schafs hat sich erholt und gilt jetzt als nicht gefährdet. Die 3 einheimischen Ziegenrassen sind zwar alle noch als gefährdet eingestuft, weil aber die Nachfrage nach Ziegenmilch und Ziegenkäse steigt, hofft die Bundesanstalt, dass sich das ändern könnte. Sie informiert alle 2 Jahre über die Bestände der einheimischen Nutztierrassen.
Deutschlandfunk Nova.